Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 81. Episode mit Fabian. Hi, Fabian.
Hi, Jan. Hallo.
Ich bin heute auf dem Sprung, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten, denn kaum ist man von der Gamescom zurück, hat seine Erkältung halbwegs auskuriert, startet in Berlin die IFA. Und da werde ich nachher noch auf die erste Veranstaltung gehen. Es ist Mittwoch, deswegen dieses Mal nicht mittags, sondern vormittags. Und wir haben einiges zu besprechen, nämlich Intel, groß in den Schlagzeilen, seit ein paar Wochen wegen finanzieller Probleme, bedingt der Fertigungsprobleme, die Intel da seit Jahren hat und die sie weiterhin offenbar nicht gelöst bekommen.
Ja, aber ich glaube, es steckt mehr dahinter, oder? Aber da gehen wir gleich drauf ein.
Reden wir gleich drüber. Aber seit gestern Abend ist Intel in aller Munde, weil sie ja nach wie viel Salamischeiben? Intel Lunar Lake, nämlich Core Ultra 2. Nee, eigentlich heißt es ja Core Ultra Series 2. Wir haben ja keine Generation mehr seit diesem Switch auf Core Ultra. Deswegen heißt es jetzt Core Ultra Series 2. Aber die heißen dann alle 200. Und weil es Lunar Lake ist, gekennzeichnet mit einem V. Ja, darüber reden wir, was Intels Angriff auf Qualcomm Snapdragon X und AMD Ryzen AI 300 bedeutet. Dann gibt es ein Update zu diesen tollen Patches oder dem tollen Branch Prediction Optimization Patch für Windows 11 23H2 oder 24H2, dann aber schon ohne Patch, weil das ist schon drin. Da habe ich die Woche, wie angekündigt, ein paar Sachen gebenchmarkt. Geht auch, während wir sprechen, noch ein Artikel zum Ryzen 7 5800X3D, also extra für dich, Fabian, online.
Den besten Prozessor, der jemals produziert wurde.
Ja, und dann wolltest du mir was von Star Wars Outlaws erzählen, denn es ist ein Ubisoft Open World, was du, wie immer mal wieder vage in Aussicht gestellt, wirklich angefangen hast zu spielen.
Ich bin verrückt, ich muss verrückt sein, ja.
Und dabei hast du nur eine 4080 und es läuft wahrscheinlich wie Klump. Kommen wir auch noch zu. Bevor wir nochmal über Nvidia sprechen, denn du hast am Wochenende 25 Jahre Nvidia GeForce zum Anlass genommen und eine Sonntagsfrage zum Thema erstellt. Was war eure erste GeForce? Welche war die beste GeForce? Und so weiter und so fort. Das zum Abschluss. Intel, groß in den Schlagzeilen. Fabian, fangen wir mal mit den wirklich Negativschlagzeilen der letzten Wochen an. Letzte Quartalszahlen, Umsatz eingebrochen, Gewinn deutlich negativ, also deutlich Verlust eingefahren.
Negativer Gewinn.
Lass es uns doch positiv ausdrücken. Und da hat Intel angekündigt, dass sie bis zu 20.000 Stellen abbauen könnten. Zuletzt war so von 15.000 die Rede, die dann erstmal konkret angegangen werden. Dann hatte sich ein Ex-Aufsichtsratmitglied, der zurückgetreten war, weil er sich wohl mit CEO Gelsinger nicht eins über den Weg war. Der hatte gesagt, wir hätten schon vor Jahren damit anfangen müssen und jetzt müssten wir eigentlich doppelt so viele Stellen abbauen und so weiter und so fort. Und jetzt gab es letzte Woche oder Anfang dieser, ich glaube Ende letzter, aber auch übers Wochenende nochmal Gerüchte, dass Intel jetzt wirklich nochmal alles auf den Prüfstand stellt, auch Werke und nicht nur einzelne Werke, sondern auch dieses ganze Auftragsfertigergeschäft, was ja der neue CEO Gelsinger seit Jahren probiert auf die Schiene zu bringen. Nämlich, dass Intel nicht nur die eigenen Produkte fertigt, sondern mit zu TSMC wettbewerbsfähigen Top-of-the-Art-Fertigungsprozessen auch für andere Chips entwickelt. Und das kommt ja einfach nicht aus dem Quark. Und ins eigene Fertigung fügen die eigenen Chips ja auch nicht.
Jetzt kommt es kommt so wenig aus dem Quark, dass die neuen Chips, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen, nicht bei Intel, sondern bei TSMC gefertigt werden.
Mhm. Weil bevor wir und das Problem ist jetzt ja auch aktuell, dass Intel sieht, dass der Umsatz, der diese ganzen Investitionsprogramme oder der Gewinn aus dem ganzen Client- und Serverumsatz, der die Investitionsprogramme die letzten Quartale und Jahre noch finanzieren konnte, auch wenn das Foundry-Geschäft für sich genommen, dieses Auftragsfertiger-Geschäft schon Quartal für Quartal Milliarden verschlungen hat, der ist so weit zurückgegangen, dass das eben nicht mehr trägt und jetzt halt durchschlägt, dass es in Summe aktuell ein defizitäres Geschäft ist. Ja, so, und jetzt kommen nämlich die neuen Produkte. Aber du wolltest noch was zur aktuellen Situation sagen.
Ja, also Ich glaube, es ist halt zu weit gedacht, das jetzt irgendwie als, nicht weit genug gedacht, das jetzt irgendwie als spontane Krise aufzugreifen, die jetzt gerade mit diesen letzten Quartalszahlen entstanden ist. Das ist ja wirklich bei Intel eine Geschichte systematischer Probleme seit AMD Ryzen im Grunde genommen, also seit sie halt mal Konkurrenz haben und wenn das dann halt so eine Geschichte ist, dass sich der Hersteller über ein Jahrzehnt lang auf seinen Lorbeeren ausruhen kann, wie das ja eben tatsächlich der Fall war bei Intel rückblickend, muss man das ja ganz ehrlich so sagen, dann entstehen da, denke ich, auch einfach konzerninternen Strukturen, die in einem wettbewerbsstärkeren Umfeld nicht überdauern können. Also diese Erkenntnis, die ist ja unausweichlich, dass die irgendwann kommen musste. Wenn man es verschleppt hat, natürlich umso heftiger. Und was jetzt natürlich die Mutmaßung ist, die manchmal schon geäußert wurde, dass sie ja vor allem dann, wenn es an die Fertigung geht, wenn es an die Foundries geht, dass sie da vor allem große neue Investitionen, die sehr, sehr teuer sind und wo auch noch nichts ist, was man irgendwie modernisieren muss, weil es noch gar nichts gibt, dass die insbesondere auf dem Prüfstand stehen und damit dann natürlich auch das geplante riesige, supermoderne, total geile Werk in Magdeburg oder in der Nähe von Magdeburg, also hier in Deutschland. Ich meine,
Ja, da sagt
man ist ja da
Intel
ja noch nicht.
offiziell, glaube ich, genau, also da sagt Intel, glaube ich, offiziell, da die Pläne stehen, wie sie stehen.
Ja.
Was sie ja gestoppt haben, ohne ins Detail zu gehen, ist ein Ausbau in Israel. Ja, aber.
Ja, also offiziell werden die so lange bestehen, bis sie dann halt nicht mehr offiziell bestehen. Ne? Also, aber soweit ich das weiß, was die ja bisher gemacht haben, ist irgendwie ein bisschen Boden abgetragen und woanders hingeschleppt, weil das halt gerade Boden ist. Aber
Es ist halt Boden und nicht Sand, ja,
ja.
genau.
Aber gebaut wurde da ja noch nichts. Also es ist nicht so, dass das schon in vollem Gang ist oder so. Man könnte aus der Nummer noch relativ kostengünstig rauskommen. Also relativ.
Was ja auch noch ein Aspekt ist, der zu der aktuellen Schieflage geführt hat, ist, dass Nvidia, ja, das Nvidia, nee, dass sich der Markt oder die Anforderungen an die, ja, wie sich Rechenleistung zusammensetzt und aus welchen Produkten sie kommt über die letzten, ja, 5, 6 Jahre und jetzt mit AI noch schneller als zuvor gedreht hat, dass eben nicht mehr zu allem fähige Prozessor das Mittel zum Zweck ist. Ja, also der Prozessor ist nicht der Hammer, weil man hat eben nicht mehr nur Nägel, sondern es braucht auch andere Produkte. Und da hatte Intel ja früh versucht, mit Larrabee in die richtige Richtung
Ah,
zu
zu
gehen, hat
früh.
es aber nie geschafft. Ja, zu früh. Ja, wäre das was geworden, sähe Intel jetzt anders aus. Aber dann hat diese Lücke irgendwann Nvidia gefüllt. Und jetzt, wir wissen ja auch, Arc ist ja, letztendlich ein Abfallprodukt ist es nicht. Ne? Das war schon strategisches Ziel aus dieser Arc-Architektur, nicht nur High-Performance-Computing-Beschleuniger abzuleiten.
Also eine halbwegs geglückte
Aber
Machbarkeitsstudie, auf die man noch nicht aufgebaut hat.
ja, aber das funktioniert ja auch nicht. Ne? Also der Superrechner da, oh Gott, ich verwechsel sie jetzt, glaube ich. Frontier ist, glaube ich, das AMD-Ding und Aurora ist ja der Supercomputer mit Xeon und den Ponte Vecchio Beschleunigern auf Arc oder Che-Basis, nee, auf Che-Basis, genau, die Arc ist ja eigentlich die Che-Architektur, der kommt ja auch nicht aus dem Quark und ja, das bricht halt Nvidia, schon wieder Nvidia. Intel liefert zwar noch fleißig Xeon als Basis für diese Systeme, aber das nimmt ja auch ab mit EPYC als Konkurrent und Nvidia mit den eigenen ARM-Lösungen, die auch die Blackwell und Ampere und Volta-Chips, Volta glaube ich noch nicht, ne, aber seit Ampere haben sie ja diese Superchips. Was Intel hat, sind die Gaudi-Beschleuniger, die ja auch explizit für auf AI-Aufgaben ausgelegt wurden. Das ist ein Zukauf von vor einigen Jahren gewesen, aber letztendlich hat Intel kein Produkt, wie ja auch AMD kein Produkt hat in diesem Segment, was ja für das Firmen wie Meta, Microsoft, wie sie alle heißen, pro Quartal zweistellige Milliarden
Noch
ausgeben, um
weniger
damit
als
ihre
AMD.
AI-Rechenzentren voll zu stopfen. Ja, und so hat Intel aktuelle CPUs, die ja, nicht konkurrenzfähig mit der zur Konkurrenz sind in vielen Bereichen, die im Desktop mit massiven Problemen zu kämpfen haben, sei es jetzt wirklich beim Nutzer zu Hause oder aber, Stichwort instabile 13., 14. Gen K-CPUs, massives Marketingproblem, Image-Schaden. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass das im Server nicht anders aussieht, wobei nachdem es da im Frühsommer mal heiß herging in der Gerüchteküche und da gab es ja dann noch diese Studien, über die wir gesprochen haben oder die Auswertung, ist es da erstmal wieder ruhig geworden. Und ja, da jetzt gibt es die neuen Notebooks mit Strix Point von AMD, Copilot Plus Funktion, jetzt gibt es plötzlich Qualcomm im Notebook und die haben es dann auch noch geschafft, mit Microsoft es irgendwie hinzudealen, dass sie die Ersten sein durften, die auf diesen Copilot Plus Zug aufgesprungen sind, beziehungsweise ihn überhaupt fahren konnten. Ich glaube, das Thema ist trotzdem ein bisschen versackt, aber ja, wer hätte es gedacht vor 3 Jahren, dass Microsoft mit Qualcomm was macht, das große neue Windows-Feature vorab oder umsetzt vor einer Umsetzung mit Intel. Also ein Haufen an Problemen, offenen Themen und jetzt kommt Lunar Lake. Das macht jetzt alles anders, Fabian, oder? Zumindest wollte uns das Intel gestern im Vorfeld der IFA in Berlin Glauben schenken lassen.
Na, es ist ja erstmal der Auftakt zu einer ganzen Reihe an neuen Produkten mit neuer Architektur, der ja jetzt im Notebook passiert. Und ja. Du hast es gerade schon angesprochen, da hat ja war das im Mai, Qualcomm vorgelegt mit dem Snapdragon X Elite Plus.
Ja, Snapdragon X, aber den gibt es als Elite und als Plus, ja.
Also das Teil, was halt eine NPU hat, also willkürliche AI-Beschleunigung, die in der Realität noch nicht unbedingt eine Praxis haben, besonders schnell mit 45 TOPS beschleunigen kann. Und da müssen AMD und Intel, oder AMD hat ja schon nachgelegt, ein entsprechendes Produkt am Start, das das kann, das aber noch nicht mit der neuen Windows-Version bespielt wird, die das kann.
Ja.
Und jetzt ist Intel an der Reihe. Im Grunde genommen ist es also quasi schon wieder so, dass man hier nur aufschließt zu den beiden Mitbewerbern, jetzt am neuen Produkt auch, wenn das im Endeffekt mit einer Verzögerung von einem Monat oder gar keinem Monat passiert, zu einem Feature, das man eh nicht nutzen kann.
Du kannst es ja jetzt, Stand heute, auch wieder nur erstmal vorbestellen und am 24.09., das sind immerhin noch 3 Wochen, gehen dann die ersten Lunar Lake Notebooks in den Verkauf und Mini-PCs. Lunar Lake ist halt auch nochmal, Meteor Lake war der erste Ansatz, die eigenen CPUs zusammenzukleben, also so ein, auf Tiles setzt ja Intel und das, was ja dann auch mit Arrow Lake für Ende des Jahres erwartet wird im Desktop mit Core Ultra 200, oder nein, Core Ultra Series 2, aber als 200er Serie, nicht mit V wie Lunar Lake. Und Lunar Lake hat ja auch Tiles und auch noch den LPDDR5X RAM auf dem Package, wie also so ein Apple Silicon M SoC. Und du hast es vorhin schon anklingen lassen, kommt ja bis auf diesen Base-Teil, also quasi die Bodenplatte, wie sie so ein Haus hat, auf den dann die verschiedenen Räume, also die Chips gesetzt werden und der Arbeitsspeicher, der kommt von Intel, aber alles andere kommt von TSMC. Was ja auch nochmal so ein Abbild der aktuell schwierigen Situation bei Intel ist, dass sie, soweit hat zumindest Intel zur Computex blicken lassen, als ja Lunar Lake zum x-ten Mal präsentiert wurde. Ich glaube, los ging es auf der Innovation 2023, diesem neuen Intel Developer Forum. Da hatten sie ja auf Lunar Lake schon mal vorausgeblickt, ein Jahr voraus, hatten das bestätigt, dass es halt dieser Tiles-Ansatz ist. Hatten, glaube ich, nie bis Juni auf der Computex 2024 nie offiziell bestätigt, dass da auch was von TSMC kommt oder was von TSMC kommt. Und auf der Computex, beziehungsweise eine Woche vorher, da hatten wir auch einen umfassenden Bericht online, haben sie erzählt, die neuen P-Cores, die neuen E-Cores, also gerne nochmal nachlesen, verlinken wir auch in den Shownotes. Es hat sich wirklich laut Intel zumindest extrem viel getan. Nicht nur Tiles, nicht nur Drum on a Package, sondern auch die Kerne neu und unfassbar schnell und unfassbar effizient. Und die iGPU hat ja schon Battle Mage, also Xe 2, Technologie, darauf basiert die schon. Und was jetzt noch fehlte zur IFA war, oder bis, was heißt zur IFA? Es fehlte bisher immer noch, dass Intel sagt, ja, welche Prozessoren gibt es auf dieser Basis? Und hier sind die Produkte. Und zumindest das sind die Prozessoren, hat Intel gestern gesagt. Und die Produkte haben die OEMs auch schon vorgestellt, was auch wieder ein bisschen komisch war, weil wir haben schon von ganz vielen Partnern seit Tagen Informationen zu deren Luna Lake Notebooks, aber die haben alle NDA erst über die kommenden Tage. Deswegen ging man irgendwie davon aus, Intel zeigt auch noch gar keine Notebooks, aber Intel hat gestern schon alle Notebooks ausgestellt und trotzdem haben die anderen Hersteller jetzt ihre eigenen Events und warten noch ein bisschen. Und ja, verfügbar dann ab 24, nee, vorbestellbar jetzt, Katze im Sack, weil es gibt keine Benchmarks, außer Fabian, die gestern Intel gezeigt hat. Und da waren sie ja relativ aggressiv, ich glaube auch so ein bisschen als Reaktion auf Qualcomm, die ja, ich sag mal, in Abwesenheit einer direkt konkurrenzfähigen Architektur und wenn wir es jetzt auch einfach nur auf die NPU und deren Leistungsstärke beziehen, die letzten Monate, aber eigentlich das ganze letzte Jahr auf Intel rumgetrampelt haben. Immer wieder gesagt haben, Intel ist unser Ziel, nicht Apple. Ja, jetzt hat Intel ziemlich aggressiv mit eigenen Benchmarks, Akkulaufzeiten und so zurückgeschlagen.
Ja, es ist halt diese x86 versus ARM-Debatte oder, ja doch, wir sagen ja ARM, nicht ARM, ne? Die da natürlich dann auch wieder durchschlägt. Intel behauptet jetzt aggressiv, sie haben den effizientesten x86-Prozessor überhaupt. Ja. Würde ich ihnen auch mal abnehmen, jetzt wo sie dann eine TSMC-Fertigung haben? Denn das war ja wirklich das große Problem bei den.
Aber die Fertigung ist immer. Ja nur das eine. Hm? Aber trotzdem, ja, ohne. Die Fertigung ist natürlich nur ein Aspekt.
Ja, aber. Die Architektur, also ich würde halt mal behaupten, dass Intel bei der Architektur durchaus konkurrenzfähig ist und war zu AMD in vielerlei Hinsicht, aber vor allem halt die Fertigung sie da ja zurückgehalten hat. Wenn es jetzt natürlich ein Unternehmen, das sich selber als Foundry platzieren möchte, das selber ein Fertigungsverfahren für andere herausgeben und anbieten möchte, das dann aber das eigene neue Vorzeigeprodukt eben nicht auf der eigenen Fertigung, sondern auf der des Konkurrenten macht, weil die eigene nicht gut genug ist oder nicht fertig oder nicht funktioniert, das ist natürlich ein fatales Signal. Aber für das Produkt ist es ja erstmal positiv zu bewerten. Und die Benchmarks, die da gezeigt wurde oder generell die ganzen Balken, die konnte ja Nikolas, der vor Ort war, auch schon teilweise nachvollziehen.
Ja, so ein paar eigene Benchmarks konnte man machen, man hatte da allerdings nicht wirklich viel Zeit für, aber deswegen haben wir auch diesen, oder hat Nikolas auch diesen relativ umfangreichen Artikel zu den von Intel präsentierten Benchmarks gemacht, wobei ja schon im Titel klar wird, das sind nicht unsere eigenen, sondern das sind die von Intel, weil er aber vor Ort jetzt nicht den Eindruck hatte, anhand dessen, was er gemacht hat, dass das komplett überzogen ist. Und das Feedback unserer Leser fällt durchaus umfassend aus, aber ist auch breit gestreut. Also von jetzt können alle einpacken, weil Intel zeigt, dass die Plattform schneller ist als die der Konkurrenz. Wobei sie, glaube ich, im Vergleich zur Leistungsfähigkeit haben sie sich, oder bei der Leistungsfähigkeit haben sie sich halt immer mit Qualcomm verglichen und dem eigenen Vorgänger Meteor Lake, aber ich glaube nicht mit AMD Strix Point. Da sehen sie sich vorne und zugleich auch, Kopf an Kopf mit Qualcomm, was die Leistungsaufnahme anbelangt und beziehungsweise ein Müh besser und dadurch ergibt sich dann das beste Performance pro Watt Verhältnis aller Zeiten für x86 und aber auch, sagt Intel, besser als vor der Konkurrenz.
Also nun habe ich also halt wirklich, dass man sagt, hey, wir schaffen es mit x86 effizienter zu sein als der Konkurrenz mit ARM. Das wäre ja schon eine Hausnummer.
Ja, und wo sie, ich denke mal, das wird auch wirklich so sein, definitiv einen Stein im Brett haben, ist die iGPU. Da muss man sagen, dass das, was Qualcomm da abgeliefert hat, hat nicht nur alle enttäuscht, die da auf deren Zahlen gehört haben. Wir haben da ja selber ausführlich drüber berichtet. Die Leistung war einfach nicht dort, außer im 3D-Mark, wo Qualcomm sie immer gesehen hat. Es laufen ganz viele Titel nicht, da hat Intel jetzt auch wieder drauf rumgeritten, dass, glaube ich, die Hälfte der Spiele, die sie dann genommen haben, gar nicht zu starten war.
Es geht ja nicht nur um Spiele, also dieses Problem, dass dann irgendwelche Programme, die irgendwer, es muss ja nur ein wichtiges Programm sein, das irgendein Anwender verwendet, was halt irgendwie 10 Jahre alt ist, 15 Jahre, seitdem nicht mehr entwickelt wird, was aber für den Workflow relevant ist und wenn das halt auf ARM nicht läuft, dann
ja. Beziehungsweise nicht die Qualcomm, auch Media Engine heißt sie, glaube ich, also die Video N oder Decoder benutzen kann. Und da ist natürlich Intel mit der eigenen QuickSync API-Plattform die ja weiter fortgeführt wird in den Produkten, definitiv im Vorteil, weil wo überall kann man nicht oder wo überall kann man ja die Intel Video D oder Encoder nutzen.
Ja, also gerade also dieses Software-Paket, das ganze Drumherum, da ist Intel ja, was den Desktop-Markt oder auch den Notebook-Markt angeht, mit x86 weiterhin führend. Ich denke, das muss man nicht in Frage stellen. Insofern, ja, das kann auch noch anschließen. Ne? Also wenn sie halt ihre eigentliche konkurrenzfähige Architektur haben und ihre sehr wettbewerbsfähige Plattform, Software-Plattform und das jetzt kombinieren mit einer guten TSMC-Fertigung, dann sind da ja eigentlich alle einzelnen Summanden oder Faktoren haben da ja möglich dann was zu leisten und das Produkt wird dann natürlich auch entsprechend ausfallen mit bisschen Glück und sieht ja gut aus.
Ja, wir selber, außer das, was Nikolas da gestern vor Ort machen konnte auf der Veranstaltung oder im Vorfeld der Veranstaltung in Berlin, haben keine weiteren Erkenntnisse. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die auch, wenn wir sie jetzt die nächsten Tage, Wochen sammeln werden, nicht vor dem 24.09., wenn offiziell Verkaufsstart ist, veröffentlichen dürfen. Das heißt, wie es jetzt mittlerweile aber auch so oft ja, gang und gäbe ist, wird es unabhängige Testberichte, die nicht Leaks entsprechen oder entstammen, wohl erst am Tag geben, wenn man dann kaufen kann, mit Ablager oder seine Vorbestellung bekommt. Es gab aber auch andere Meinungen in der Community. Also einige haben gesagt, ja, hier ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter, ist ja totaler Fail. Also wo natürlich, was heißt natürlich, wo die Erwartung schon eher war, klar, x86, Intel, jetzt die zerlegen jetzt komplett alle und Apple haben sie ja gar nicht erwähnt, wobei das auch nicht stimmt. Es gibt eine Folie, wo sie die Leistungsfähigkeit über den Stromverbrauch abtragen, aber es war halt eher Qualcomm und der eigene Vorgänger, der rote Faden in den Veröffentlichungen, die sie da gestern gemacht haben. Ich denke, wir müssen es wirklich dann auf Basis ja, konkreter Notebooks oder auch Intel NUC werden ja auch damit ausgestattet werden, aus Asus-Feder dann. Genau, werden wir es uns dann letztendlich angucken müssen. Wir haben ja einen neuen Parcours, auch gerade was die Akkulaufzeit anbelangt, hat er ja dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ich glaube schon, dass da ein ordentliches Paket geschnürt wurde, auch weil Intel ja den schweren Schritt gegangen ist und eingesehen hat, dass sie das nicht schnüren können, wenn sie irgendeine eigene Fertigung nutzen, die... Ja, was auch noch interessant ist, es gibt einen Lunar Lake, eine DAI ist es ja nicht, es ist ja das Gesamtpaket aus Package, Base-Teil, Drum und den Chiplets. Und ja, die haben immer 8 aktive CPU-Kerne, nämlich 4 Performance- und 4 Efficiency-Kerne. Das heißt, wir haben 9 verschiedene Modelle vom Core Ultra 9 angefangen runter bis zum Core Ultra 5. Und wir erinnern uns alle an das neue Branding. Nicht nur das i wurde gestrichen und Ultra eingeführt und keine Generationen mehr, sondern der Core Ultra hat ja auch keine Dreierklasse mehr. So, also da kommt nichts mehr. Wenn da noch was kommt, kommt dann ein Core 3 ohne Ultra. Mhm. Aber alle haben immer die gleiche Kernausstattung. Die Differenzierung findet statt über den Takt einerseits, dann die Grafikeinheit. Die gibt es sowohl mit 8 XE2 Compute oder Shader Clustern, wie nennt sie noch? Execution Units, sagt Intel. Als auch mit 7, die Core i5. Siehst du, hat Volker noch Core i5 aus dem Artikel gekippt. Auf Leserhinweis, vielen Dank. Die Core Ultra 5 haben nur 7 und dann gibt es sogar eine leichte Differenzierung bei der NPU.
Ja, also 40 Tops haben sie alle, weil müssen sie ja für das den begehrten Copilot Plus Aufkleber auf der Verpackung.
Ja.
Für nichts anderes sind die auch gut. Sage ich jetzt einfach mal ganz böse. Ich sehe aber auch gerade bei der Grafik, also dieser Unterschied von 7 auf 8, ja meine Güte, aber die Taktraten steigen auch ein bisschen an. Der L3-Cache steigt ab Core Ultra 7 um 50% von 8 auf 12 Megabyte, also bezogen auf die CPU. Was man auch erwähnen kann, man hat jetzt von 5 auf 7 nicht etwa wie früher den Schritt, dass dann plötzlich irgendwie Multithreading, also Simultaneous Multithreading beziehungsweise Hyperthreading oder was auch immer aktiv wird, denn das gibt's ja nicht mehr.
Ja, genau, das hat Intel mit diesem neuen Kern, mit der neuen Architektur gestrichen und wird ja wohl auch bei Arrow Lake so sein. Wer da auch nochmal Details drüber nachlesen will, der kann das in dem in den Shownotes verlinkten Lunar Lake Deep Technical Deep Dive Artikel aus dem Juni tun. Da hat Intel das ausführlich begründet. Und wir haben es probiert, nachvollziehbar niederzuschreiben. Ja, TDP sagt Intel maximal, offiziell maximal 37 Watt. Und bis auf der Core Ultra 9, der mit einem ja, standardmäßig mit 30 Watt kommt, laut Intels Specsheet, haben alle anderen 17 Watt. Also werden wir Notebooks sehen von, ich weiß es nicht, 9 bis 80? Nee, ich glaube, so hoch werden sie bei Lunar Lake jetzt nicht gehen. Also vielleicht haben wir wirklich eine Obergrenze von 37 Watt, die kein Profil, kein Windows-Setting in diesen Notebooks reißt. Denn im Endeffekt haben wir ja wirklich hier eine Plattform, die einzig und allein für die mobilsten der mobilen Ultrabooks gedacht ist.
Ja.
Und darüber wird ja Intel dann noch andere CPUs auf Basis von, ja, schauen wir mal, Arrow Lake oder dann doch erst nächstes Jahr Panta Lake setzen.
Was ich noch gerade anmerken wollte, wo du gemeint hattest, wir hätten so viele CPUs und die unterscheiden sich, das sind die Differenzierungsmerkmale. Ich sehe auch gerade beim Studieren der Tabelle hier nebenbei, die 8 CPUs unter dem Core Ultra 9 sind im Endeffekt nur 4, aber jeweils in einer Variante mit 16 und eine mit 32 GB DRAM on Package.
Genau, es gibt immer die Modelle, die mit 8V enden, das sind die 32 GB RAM-Modelle und die mit 6 enden, das sind die 16.
Und das sind doch die einzigen Modelle. Unterschiede tatsächlich zwischen diesen beiden Prozessorvarianten dann.
Ja.
Also kein Einstieg mit 8 GB, so wie bei Apple.
Ja, noch nicht, aber es ist auch wenig Platz da unten. Kann natürlich trotzdem.
Ist ja auch Windows, das wäre ja auch nicht. Wäre ja auch nicht feasible. Aber ja, also Arrow Lake, du hast es gerade schon angesprochen. Was kann denn der versierte Desktop-Enthusiast erwarten? Wann passiert da was Neues?
Ja, es wurde ja immer von ausgegangen, dass Intel da zur Innovation 2024 die Hüllen fallen
lässt. Aber die wurde ja
Ende September. Kippt. Die wurde aber gestrichen aus Kostengründen. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass Intel dann trotzdem die Hüllen fallen lässt. Und dann ist aber genau wie jetzt auch bei Lunar Lake die Frage, geht's dann gleich los? Also sehen wir bis Ende September noch die neue Generation LGA 1851 Desktop Core Ultra 200 von Intel oder dann sehen wir sie nur auf Folien, können wir sie vielleicht vorbestellen. Desktop eher nicht die Regel, aber im Notebook auch nicht unbedingt und kommt das dann erst noch später. Da gibt es, soweit ich jetzt weiß, keine offizielle Verlautbarung, wie es da laufen wird, außer es kommt noch dieses Jahr, das hat Intel neulich nochmal bestätigt. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir wissen auch, es ist immer schwierig, gewisse Aspekte wie die Effizienz jetzt im Notebook wirklich zu testen. Im Endeffekt, ja, je nachdem, ob Tools, das ist ja dann die nächste Frage, zum Start Lunar Lake erkennen, kann man da natürlich gerade mit der ausgelesenen Package Power einiges tun, was so die Rechenleistung pro Watt anbelangt. Aber im Endeffekt, das, was viele Nutzer, die sich ein Notebook kaufen, eigentlich interessiert es ja, wie lange läuft die Kiste, wenn ich dies und jenes mache. Und dann kommt es natürlich schon wieder auf Notebook an. Und auch das wurde rege diskutiert gestern in den Kommentaren, weil Intel hat da ja Vergleiche gemacht zwischen vermeintlich identischen Notebooks, aber die hatten dann teilweise doch unterschiedliche Displaygrößen, unterschiedliche Akkukapazitäten. Ja, jetzt kann man Intel Möglichkeit A wäre, dass man Intel da irgendwie vorwirft, die Zahlen geschönt zu haben. Möglichkeit B, dass man sich das nochmal anguckt. Und das haben, glaube ich, auch einige Leser getan und feststellt, es gibt halt auch einfach nichts Vergleichbares, weil die OEMs ganz selten ein Gerät mit zwei, jetzt mittlerweile drei verschiedenen Plattformarchitekturen auf den Markt bringen. Ja. Bin gespannt, was so ein bisschen auch noch für mich in mir die Skepsis regt, ist jetzt eben nochmal der Versatz zwischen, wir stellen das jetzt vor und es ist fertig. Ja, die IFA war oft eine Messe, in deren Rahmen Intel neue CPU-Architekturen, ultramobile, also die U-CPUs vorgestellt hat. Und die gab es dann nicht sofort, auch wenn alle Hersteller sofort was präsentiert haben. Das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Aber Luna, Vielleicht trügt da auch ein bisschen der Schein, weil Intel einfach seit einem Jahr über Lunar-Lag redet. Und das haben sie in der Vergangenheit halt nicht so aggressiv getan. Ja. Du erwartest ja auch viel, aber gucken.
Was heißt viel? Also ich erwarte, also eine Erwartung konkret habe ich nicht da dran. Ich bin da ja auch nicht unbedingt Stakeholder, was diese Produktpalette angeht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt mal wieder ein größerer Wurf wird für Intel. Und inzwischen ist Intel ja sogar aus Enthusiastenperspektive ein Stück weit der Underdog. Das heißt, man kann ja sogar langsam anfangen, damit zu fiebern und zu hoffen.
Ja, und was Intel ja im Vorfeld der gestrigen Veröffentlichung dann auch nochmal klargestellt hat und ja irgendwann auch nochmal klarstellen musste, vorausgesetzt, sie können es klarstellen, was sie aber wohl konnten, ist, dass Lunar Lake, aber auch Arrow Lake nicht von den aktuellen, sie nannten es Vmin, also Voltage Minimum Voltage Instability Issues betroffen sein wird. Wäre noch schöner in Anbetracht dessen, was sich da alles ändert, richtig? Aber ja.
Die sind ja auch nicht bei Intel hergestellt, ne? So einfach geht das.
Ja. Aber jetzt, ich wollte meine Skepsis, genau, dieser Zeitversatz ist das, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wir sehen es ja jetzt auch wieder bei AMD. Angekündigt wurde Ryzen AI 300 auf der Computex Anfang Juni, also Strix Point für Juli. Da fiel ja das NDA auf Tests dann auch noch am letzten Sonntag. Covid sei Dank haben wir dann, nee, trotz Covid hatten wir dann ja auch noch einen Test online und die Geräte kamen auf den Markt, beziehungsweise das Asus-Gerät und Asus ist da ja auch wieder ganz vorne mit dabei gewesen. Man weiß immer nicht so ganz exklusiv vereinbart oder hat AMD immer nicht mehr und sagt dann, na gut, dann mach erstmal Asus, die machen was Ordentliches, aber auch nicht so viel wie Dell, dann geben wir denen erstmal was. Auf jeden Fall sieht es da ja immer noch ziemlich mau aus. Und ich denke, da kommt jetzt zu IFA auch mehr, aber stellt sich ja mal die Frage, jedes Jahr wieder, wann gibt es denn das Zeug einfach überall im Handel zu kaufen? Und da bin ich mir bei Lunar Lake jetzt auch noch nicht sicher, da kommt dann auch noch so der eine Aspekt on top. MSI hat gestern auf dem Intel-Event das MSI Claw 8 AI Plus gezeigt. Oh, das ist ja das MSI Handheld. Also Windows Gaming Handheld, letztendlich wie das Steam Deck, nur mit Windows, also quasi ein ROG Ally oder Ally X und wie sie alle heißen, Lenovo Go und die ganzen Aya Neo Geräte, die mit Windows laufen und so weiter und so fort. Ach, es gibt jetzt auch noch das Zotac Zone und da hatte MSI ja schon zu Computex gesagt, ja. Da kommt dieses 8 AI, hast du gegähnt oder was?
Das 8 AI diese Auflistung dieser ganzen
Gerät kommt mit Lunar Lake. Und das haben sie jetzt nochmal bestätigt. Man konnte es auch vor Ort mal in die Hand nehmen. Aber das kommt halt auch erst Anfang 25.
Also sehen wir es auf der CES wieder als brand new.
Ja, aber das ist ja schon, also das hat ja Intel auch gepusht im Gen 1, das Claw mit 7 Zoll und kleinerem Akku und Meteor Lake. Das war nicht gut und das ist auch weiterhin nicht gut. Aber das ist ja eigentlich jetzt auch wieder so ein Leuchtturm. Und der kommt dann aber erst nächstes Jahr. Weiß ich nicht, ob das für die Verfügbarkeit spricht, aber eigentlich ist ja TSMC's Prozess und Packaging alles gut. Ja, genug Lunar Lake, genug Intel in schwerem Fahrwasser. Das sieht ja erstmal nach einem ordentlichen Wurf im Notebook aus, aber letztendlich muss es sich auch so in der Praxis bewahrheiten und dann auch verfügbar sein zu Preisen, wo... Und das ist auch noch ein guter Aspekt, Fabian. Ich glaube, ne? Das kann man auch noch mal drauf sprechen. Ja, das ist... Also auch auf der Gamescom hat man ja so ein bisschen gehört und wir sehen es halt auch bei Computer Base. Es kaufen gerade nicht alle neue Hardware. Also die Branche ist hier jetzt nach einem kleinen Aufbäumen zum letzten Weihnachtsgeschäft wollte ich sagen, wieder ein tiefes Loch gefallen. Also die sehen alle, dass jetzt nicht alle ihre Covid-Geräte ersetzen und da ist das jetzt natürlich auch einerseits toll, dass man neue Generationen hat und dass Qualcomm kommt und 50% Marktanteil haben will, innerhalb wie vielen Jahren, hast du es noch im Kopf?
Ja, absolut. Müssen wir gar nicht wiederholen, so ein Bildschirm-Bingo.
Und dass AMD kommt mit Strix Point und jetzt Intel endlich Lunar Lake hat und das ein cooles Package vielleicht ist, aber wenn keiner gerade ein Notebook kauft, dann... Und dieses Copilot Plus Ding, was Microsoft da gerade abzieht mit dem Marketing, ich sehe es aktuell nicht als das Riesending.
Nee, also da hatten wir auch Sonntagsfragen zu, bei uns in der Community ja sowieso nicht. Ich glaube auch, dass unversierte Nutzer damit dann auch nichts anfangen können. Es ist schön, wenn da der Aufkleber drauf ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann deswegen jemand sagt, okay, ich muss jetzt 1500 Euro für ein Notebook ausgeben und nicht 1000, damit das diesen Aufkleber hat, mit dem ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich denke, man hat sich hier bei Intel schon an den Preisen halt orientiert, die diese Copilot Plus PCs bisher haben. Die fangen ja auch erst bei 1200 US-Dollar an oder sowas, oder?
Ja, offiziell genau ist 1,199 wie jetzt. Nee, ich habe sogar gestern nochmal nachgeguckt und hatte es schon wieder vergessen. Der niedrigste Einstiegspreis, den Microsoft kommuniziert hatte, waren 999 US-Dollar im Mai.
Ja, vor Steuern.
Das, was wir dann im Handel gesehen haben, genau, war der niedrigste Preis 1199 Euro, okay, inklusive Mehrwertsteuer. Und Intel hat jetzt gesagt, Luna Lake kommt für ab 1199 US-Dollar. Also sollten in Deutschland dann noch teurer, eher bei 1,4 liegen. Ist halt auch nicht günstig. Nee. Und das ist auch noch ein Thema, was in der Community oft zur Sprache kam. Das ist wahrscheinlich auch nicht günstig, dieses Produkt. Und man sieht es ja auch, wir haben halt nur den einen Chip, der ist jetzt nicht gigantisch groß, aber Intel hat da anscheinend auch keine Möglichkeit gesehen oder auch keine Notwendigkeit. Vielleicht ist die Yield ja so hoch, aber es gibt keine krasse Differenzierung über die Kerne und dass man am Ende sagt, ja, hier hast du den 2 plus 2 Core, okay, sind nur 4, ist vielleicht ein bisschen wenig über.
Ja, klar.
Der Einstieg ist schon kostspielig.
Und dann ist man auch schon wieder auf dem Niveau, wo man sich ein MacBook kaufen kann. Mit 8 GB RAM.
Ja, da haben wir auch viele gesagt, ne, wo ist das MacBook? Und ich sehe es persönlich ja auch als Substitut, also als gangbaren Ersatz. Aber ich glaube, für viele ist es dann das eben doch noch nicht. Ne? Insofern, ja, vielleicht hat man es auch gescheut. Aber es ist halt auch weiterhin schwer vergleichbar. So, jetzt Intel, Schlussstrich. Ich habe nochmal ausgeholt, aber es reicht. Kommen wir zu AMD, die ja so viel schneller werden, ohne dass sie irgendwas Neues auf den Markt gebracht haben. So, wer die Details dazu wissen will, der muss sich die Folge 80 von CB-Funk anhören oder einfach mal gucken, was wir zuletzt für Tests zum Thema und News veröffentlicht haben. Es geht um dieses Branch Prediction Update, beziehungsweise die Optimierungen für die Sprungvorhersage von Zen-CPUs in Windows 11 24H2, was es jetzt aber auch als Update für Windows 11 23H2 gibt. Da haben wir letzte Woche über Benchmarks gesprochen, die es da gegeben hat. Im Durchschnitt soll es da 10% nach oben gehen, in der Spitze bis zu 35. Habe ich mir jetzt angeguckt. Es gab Feedback, nicht nur bei uns, sondern auch auf anderen Seiten, so nach dem Motto, was sind das eigentlich für komplette Vollidioten bei CB, nur eine CPU, was hat es so lange gedauert und so weiter und so fort. Ich habe 7 oder 8 Stunden am Wochenende da investiert, um überhaupt das auf die Beine zu stellen, weil es halt einfach lange dauert, wenn man, um sich sicher zu sein, dass die bescheuerten Ergebnisse passen, x-mal Windows neu installiert.
Du hast ja sogar in den Artikel diesmal eine Abfolge der Handlungsschritte, die man vornehmen muss, um diese Benchmarks ja empirisch verifizierbar und korrekt hinzubekommen. Ich glaube, das hat vielleicht auch dem einen oder anderen User die Augen geöffnet, wie viel Zeitaufwand da tatsächlich reinfließt, solche paar kleinen Benchmarks in Anführungszeichen zu erstellen, denn es ist halt wirklich nicht mehr trivial bei all dem Kram, auf den man achten muss. Wir hatten das letzte Mal schon angesprochen.
Ja, und dann nimmt man auch noch F1-24 in den Parcours, weil man bald wieder vergessen hat, das ist ja wirklich, was DRM anbelangt, das letzte Spiel überhaupt ist und muss dann zweimal noch warten, so ging es mir jetzt auch gestern mit dem zweiten Prozessor, den ich getestet habe, dass 24 Stunden um sind und man nochmal dran machen kann, weil man zu oft die CPU gewechselt hat.
Und du musst ja nicht mal wechseln, es reicht ja schon, wenn du die Kernisolierung oder wie, doch, war das Kernisolierung? Nee.
Ja, wenn du halt in der Visualization-Based Security, also hier Core Isolation oder Memory Integrity alias HVCI, Hypervisor, bla und Sülz, wenn du das an- und ausschaltest, das ist jedes Mal, sagt DRM, oh, hier hat sich ja was geändert, neuer Prozessor, ein Strich und bei 5 ist man raus. Ja, kommen wir zu den Ergebnissen, Fabian. Ich habe am Montag einen Artikel veröffentlicht zum Leistungszuwachs auf einem Ryzen 7 9700X. Und da bin ich auf im Schnitt über die Spiele, die ich getestet habe, im absoluten CPU-Limit auf ein Plus gekommen von 5% durch das Update unter Windows 11 23H2 und Ja, 6. Also sagen wir mal 5% Leistungsgewinn, mehr FPS, bessere Frametimes als ohne dieses Update, was ja jetzt schon mal ordentlich ist. Sind nicht 10%, aber sind 5%. Es waren dann 10%, wenn ich auch noch das, ja, dieses Memory Integrity, was ja bei Spielern sowieso so ein bisschen ein zwiespältiges Ding ist, muss man das jetzt anmachen oder nicht. Mittlerweile ist es Default an, auf ARM 5 Mainboards sind eigentlich, soweit ich weiß, Default immer alle Flags gesetzt im BIOS, also insbesondere die Virtualisierung, dass dann Windows sagt, okay, hier, alles gut, ich mache das an. Aber weil es halt ganz schön viel Leistung kosten kann, machen es halt dann auch viele Spieler wieder aus. Auf jeden Fall, wenn man das dann noch anmacht, kriegt man nochmal 5% on top. Das fand ich mich ganz interessant, denn als ich Benchmarks gemacht habe, hatte ich erst Windows 23 H2 gemacht, ohne Patch, und dann HVC abgeschaltet, hatte 5% Leistungsgewinn. Dann habe ich den Patch eingespielt und HVC angemacht, hatte ich 5% Leistungsgewinn. Da dachte ich erst mal so, okay, vielleicht ist das ja auch, vielleicht ist jetzt ja dieser HVCI-Leistungsgewinn, wenn ich das jetzt wieder ausmache, weg, weil das wirklich dieses, waren ja auch so ein Gerücht, ne, dass diese Sprungvorhersage-Optimierungen da halt reingreifen, auch in diese ganzen Mitigations gegen Spectre und Meltdown und so weiter und so fort. Aber nein, das gibt es dann nochmal diese 5% on top. Ja, das heißt, wer sein PC aktuell mit HVCI anbetreibt und einen Ryzen hat, Ryzen 9000, und 10% mehr FPS im CPU-Limit im Durchschnitt haben will, der spielt den Patch ein und macht HVC aus, bis sich der Konsequenzen, dass sein System nicht ganz so sicher ist, aber dann bewusst. Ja. Und das Interessante war halt, dass dieser Gleichschritt mit ich schalte HVCI ab oder ich spiele das Update ein, der hat sich in allen Spielen gezeigt. Also die ganz krass profitieren von ich lasse meinen Rechner ohne Memory Integrity Aktivierung laufen, am meisten profitieren, die haben auch von dem Patch am meisten profitiert, aber dann wiederum auch noch on top, wenn ich dann die Security-Einstellungen ändere. Das war, Cyberpunk legt da zum Beispiel mit dem Patch um 13% zu, was ja dann schon ordentlich ist. Und noch krasser war Horizon Forbidden West. Da habe ich dann auch eins der Spiele in den 20ern, 19%. Ja, wenn ich nur HVCI ausschalte, waren es 16 und da kriege ich auch noch, ich kriege aber noch mal 7 on top, wenn ich es dann zusätzlich zum Patch ausmache. Also nicht mehr 16, sondern 7, aber ja, also Fazit, das bringt schon was. Alles muss neu getestet werden.
Und es wurde ja gerade erst am
Ja, und auf dem Prozessor hat es eigentlich keinen Unterschied gemacht, ob ich den Patch einspiele auf einem aktuellen Windows 11 oder direkt das zukünftige Major Update 24H2. Und während wir gesprochen, schon ging jetzt der Artikel online, wo ich das Ganze nochmal mit dem Ryzen 7 5800X-Träger gemacht habe. Und was war die Erwartung? Entweder es tut sich gar nichts oder es ist genau wie bei Ryzen 9000. Und Fabian, welcher der beiden Fälle ist eingetreten?
Beides. Ja, also wir haben ja tatsächlich, also wir haben es ja eben schon verraten, wir haben ja die 10%. Ich darf mich mit meinem 5800X3D nochmal freuen, die beste CPU überhaupt gekauft zu haben. Sie wird nochmal 10% schneller, aber es liegt in dem Fall ja nicht unbedingt an diesem Update.
Ja, denn in der Tat habe ich im Schnitt über dieselben 7 Spiele, die ich mir angeguckt habe, wie auf dem 9700X auf erneut komplett frisch installierten Spielen nach meiner Spielen Windows-Version nach dem gleichen Rezept in der gleichen Reihenfolge mit den gleichen Einstellungen auf einer ARM4-Plattform, aber wieder alles aktiv beziehungsweise dann HVC abgeschaltet, Erba aktiv und so weiter und so fort, also letztendlich komplett vergleichbares Setup, habe ich mit dem Wechsel auf 24H2 im Schnitt quasi keinen Fortschritt. Mit dem Update für 23H2 aber schon. Da gibt es einen Ausreißer, Outcast, New Beginning, bricht konsistent nach x Neustarts. Ich glaube, ich habe da 10 Durchläufe gemacht letztendlich. Ist deutlich langsamer, sonst hätte ich da auch wieder 5% durch das Update, aber kein Fortschritt durch 24H2. Wo Outcast aber auch nicht einbricht mit. Also, ja. Und wenn ich dann HVCI ausmache, dann kriege ich fast 10% Zuwachs bei 24H2 und nochmal, wo ist es hier? Ja, 7% mit dem Update für 23H2, sodass ich am Ende wieder bei 10% overall lande, dann auf beiden Versionen von Windows.
Es ist
Ja,
lustig, es ist seltsam.
kannst du keinem erzählen, zumal ich ja nicht der Ansicht bin, dass HVCI und diese Branch Prediction Optimierungen wirklich etwas miteinander zu tun haben, weil sonst hätte ich auf dem 9700er ja nicht ohne Patch 5% durch HVCI, durch den Patch 5% und mit Patch noch dann wieder 5% durch HVCI. Es wirkt für mich, oder eine Erkenntnis oder eine Vermutung, die ich hieraus ableite, ist allerdings, dass für Zen 3 oder diesen 5800 X3D der Patch und 24H2 aktuell noch nicht das Gleiche machen, weil sonst kann ich mir es wirklich nicht erklären, was da los ist.
Es ist halt auch generell einfach, also das ist jetzt einfach plötzlich aus dem Nichts quasi ein Windows-Update gibt, das irgendwoher mehr Leistung bringt und keiner kann eigentlich so richtig sagen, warum. Und Microsoft sagt auch nichts dazu und AMD tuckt auch
Der
nur
AMD
den.
sagt, Optimierungen bei der
Ja,
Sprungvorhersage
aber.
stellt Zen 5 voran und sagt dann aber auch für 3 und 4, aber vielleicht nicht so doll.
Also es ist absurd. Also, dass man das dann nicht konkret kommunizieren kann, was genau eigentlich passiert ist, ob man es vielleicht selber gar nicht weiß, ich weiß es nicht. Es wirft die Frage auf, was da vielleicht noch für versteckte Software-Ressourcen irgendwo schlummern, die man freilegen könnte an Optimierungen, aber es nicht tut, weil man eigentlich keine Ahnung hat, was da passiert. Also souverän sieht es nicht aus, aber natürlich freut man sich jetzt als Kunde darüber, dass man da 10% mehr Leistung habe. Oder
Ja, und
haben
die
könnte.
nächsten Arbeitsaufträge werden hier bei mir schon notiert. Incurable hat gerade geschrieben, ich kann es nicht abwarten, die Ergebnisse für die alten Rumpelkiste Zen zu sehen. Wir müssen gucken. Wir hatten im aktuellen Gaming-Parcours jetzt kein Zen 1 mehr drin. Man kann nicht immer alles mitschleppen, erst recht nicht, wenn man jetzt ja wieder sieht, dass das alles von Juni, Juli, August für die Tonne ist. Es ist halt einfach, es waren Messergebnisse für vier Artikel, die im absoluten Hochsommer in Deutschland und mit einer Plattform, mit Ryzen 9000 als Thema, wo irgendwie dann keiner gehört hat, dass er das sich unbedingt angucken muss, nicht unbedingt richtig gut liefen, sondern eher wirklich schlecht. Und das war nicht nur bei uns so, sondern das ist halt überall kein Riesenthema gewesen, sei es Jahreszeit, sei es Produkt. Ja, und dafür die Wochen investiert. Und ja, wenn wir jetzt Arrow Lake testen demnächst, da kann man die Werte ja nicht mehr nehmen. Oh. Ja, deswegen mal gucken. Ich bin jetzt auch ab nachher und Donnerstag und Freitag erstmal in Terminen auf der IFA unterwegs. Ich denke, Core mache ich noch, um festzustellen, ob sich da wirklich nichts tut. Drück mir die Daumen, Fabian, dass dem auch so ist.
Man möchte nicht, dass es
Und
schneller wird, wenn man dann noch mehr
nee,
beenden
ich möchte
muss.
nicht, dass es schneller wird. Aber. Habe ich schon mit Volker drüber gesprochen. Da sind jetzt ja, nachdem die ganze Testerei bei Intel durch war, im Vorfeld zu Ryzen 9000, kamen ja dann noch die BIOS-Updates mit dem finalen ETVB-Bug-Geschissel. Das hatten wir ja schon. Wir hatten Intel ja bis 19. September fertig getestet, weil wir davon ausgehen, dass wir dann alle Zeit nur noch in Ryzen 9000 stecken werden, der dann ja nicht kam. Aber sowieso hätten wir die Zeit nicht mehr gehabt dann. Und tendenziell geht es da ja auch noch nach unten. Und jetzt gibt es ja die tollen 105 Watt-Optionen BIOS, wobei es gibt es bisher nur bei MSI für die kleinen Ryzen 9000. Die bringen ja aber auch nochmal was. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, das werden wir uns nicht angucken. Wir werden die auch nicht so testen, weil das ist eine Option.
Wir
Und ich habe es
haben
heute gesehen.
im ursprünglichen Test war doch ohnehin schon, haben wir doch
Ja,
ohnehin schon auch getestet
Anwendungen.
mit freierem.
Ja,
Ach, nur die
Anwendungen
Anwendung.
und ich, ja. Und da sind es ja 14% gewesen im Durchschnitt, also schon ordentlich. Und bei Spielen hat man gesehen, das habe ich jetzt auch wieder gesehen, ich habe bei den ganzen 9700X Benchmarks die TDP mitgeschnitten oder den Verbrauch. Der 9700X, der agiert in, ich glaube, 6 von den 7 Spielen, die ich jetzt genutzt habe, im absoluten CPU-Limit, ja, immer bei 88 Watt. Also der hat ja 65 Watt TDP, 88 Watt PPT, maximal erlaubter Verbrauch, wenn die Temperatur passt. Und da wird dann noch ein bisschen was passieren, weil da sieht man ja, er würde gerne höher takten, als er kann.
Hast du
Ich habe heute
denn?
gesehen, irgendjemand hat schon gemacht, 1-2%. Und ja, da es auch nicht die Out-of-the-Box-Spec ist, werden wir das wahrscheinlich uns dann wirklich nicht mehr angucken, sonst werden wir komplett verrückt.
Hast du da mal probiert, ob er vielleicht um mehr als nur 10% zulegt, wenn er nicht von der Leistung eingeschränkt wird, von der Leistungsaufnahme? Das wäre auch noch eine wilde Idee. Also ich meine, also er wird schneller, das ist mir bewusst, aber vielleicht wird er dann ja, wenn er nicht eingeschränkt ist über die Leistungsaufnahme, durch das Update und HVCI aus noch mehr schneller als nur, wenn er eingeschränkt ist.
Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Nee, habe ich mir noch nicht angeguckt.
Tut mir leid, dass ich das jetzt aufgeführt habe.
Ja, ich schreibe es mir auf die Liste. Nee, Zeit ist ein hehres Gut. Ne? Mal gucken, wie wir es einteilen. Es war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also auch, weil natürlich erstmal auch diese im Durchschnitt 10% Wachstum, die Hardware Unbox da gezeigt hat, im Raum stehen. Dann hatte ich andere Tests oder ein anderes, einen etwas breiter gestreuten Test, wo ich auch sage, okay, da habe ich eine Idee, dass der das auch wirklich vergleichbar gemacht hat und nicht in diese Falle gelaufen ist, dass in der Tat 24H2, wenn man es auf einer komplett leeren SSD installiert und nicht über einen 23H2 drüber, wo dann Windows guckt, ach, was waren denn hier eigentlich so die Basic Settings der letzten Installation, dann macht es halt HVCI aus. Ja, und sieht man ja, auf dem 9700X bringt das halt, wenn es vorher an war, auf 23H2 mit Update oder auch ohne Update, bringt das halt nochmal 5% im Schnitt über diese Spiele, in manchen noch mehr, in manchen weniger. Und auf dem 5800X3D hat es ja aber quasi den gesamten Leistungszugewinn gebracht, weil nach meinen Messwerten bringt 24H2 nur bezogen auf dieses Branch Prediction Optimization Update ja gar nichts im Schnitt. Mhm. Und ja, da gab es ein bisschen weniger Zuwachs im Test, wo ich das Gefühl hatte, das war auch immer vergleichbar. Und nichtsdestoweniger, das, was der Hardware Unbox gemacht hat, die ja auch nochmal bestätigt haben, sie machen das immer aus, also es war vergleichbar. Es kommt ja krass auf die Spiele drauf an, ne? Weil ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, Horizon, ne, mit knapp 20% Zuwachs. Ich glaube, dieses 35er Ergebnis, wo ja auch Intel 25% zugelegt hat, da sieht man, da hat irgendwas anderes nicht gepasst. Entweder ist da wirklich ein Update dazwischen gekommen, zwischen ich teste die Baseline mit Intel und 23H2. Vielleicht waren die Ergebnisse ja auch nicht vom gleichen Tag oder vom Vortag, sondern eben schon auch vom Ryzen 9000 Launch. Ja, da hat irgendein Update irgendwas gemacht. Fabian.
Das bleibt spannend.
Alter Zocker. Ja, das bleibt spannend, definitiv. Und auch, weil du wieder keine Hilfestellung letztendlich kriegst. Ich meine, ja, wenn du AMD da fragst, AMD Deutschland, die wissen doch auch nicht. Und
im trüben Fischen, ja.
So, was ich weiß, ist, dass du Star Wars Outlaws spielst. Ein Open World von Ubisoft. Ja, und treue Hörer wissen, dass es da bist du ja oft auf Kriegsfuß, wobei du ja auch schon immer einschränkend erwähnt hast, naja, aber liegt ja auch ein bisschen an mir. Ja.
Wir hatten das Spiel ja im Techniktest letzte Woche. Ich glaube, einen Tag, nachdem unser Podcast dann rauskam. Oder nee, noch an dem. Nee, am Tag drauf, genau, am Donnerstag. Das heißt, es hat es halt nicht mehr in unserem Podcast geschafft letzte Woche. Es war aber der meistgelesene Artikel letzte Woche. Er hat auch super viele Kommentare. Also das Spiel ist derzeit dann schon stößt es auf großes Interesse. Einerseits dachte ich deswegen, man könnte ja im Podcast mal nochmal drüber sprechen. Auf der anderen Seite spiele ich es ja tatsächlich, ja, du hast es gesagt selbst. Ich habe das ja vor einem Jahr schon angekündigt. Ich weiß noch, wie wir da über das damalige Summer Game Fest, also 2023, wie wir da mit Max drüber gesprochen haben hier im Podcast. Und da meinten wir ja auch beide, für ein Ubisoft-Spiel sieht es verdammt wenig nach Ubisoft aus. Und das war was Positives, das meinten wir beide absolut positiv. Und nachdem dann im Herbst Starfield die Erwartungen nicht erfüllen konnte, lag meine Hoffnung, in Führungszeichen, auf ein eher seichtes Sci-Fi-Space-Weltraum-Abenteuerspiel, halt eben bei Star Wars Outlaws. Und wie ich dann ja so bin, habe ich mir das dann tatsächlich nochmal angeschaut, was ich ja bei Ubisoft-Spielen häufig mache, um dann eines Besseren belehrt zu werden, dass es halt eben
genau so ist. War die Geschichte, richtig, ich erinnere mich.
Aber bei dem Fall habe ich es mir angeschaut und es macht mir Spaß tatsächlich. Und das ist tatsächlich, also aus meiner Perspektive ist das eigentlich ein riesiges Lob für das Spiel, denn wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal Spaß mit einem Ubisoft-Open-World-Spiel hatte, Dann muss ich, glaube ich, zurückgehen bis Assassin's Creed Unity.
Oh ja, das ist ein paar Jährchen her.
Sehr lange.
Und du hast ja nur eine 4080, wie spielst du das dann?
ja, halt im Konsolenmodus mit 15 FPS.
Ja, weil Wolfgang hat ja im Techniktest durchaus davon berichten können, dass wenn man da ordentlich an den Reglern dreht oder wenn man dieses RTX DI nutzt, also die Beleuchtung aufhübscht durch Raytracing, dann brauchst du ja richtig Power. Und du bist also so ein Raytracing.
Raytracing ist ja sowieso immer an, also du kannst es ja nicht loswerden. Ja,
stimmt.
Es geht ja nur darum, ob du dieses RTX DI auch noch verwendest. Das fand ich auch noch interessant. Wolfgang hat sich das ja angeschaut, das Feature, und kam zum Schluss, da braucht es eigentlich nicht. Also ist vor allem, vor allem im Kontrast zum enormen Leistungshunger, den das Feature hat, ist der optische Mehrwert es nicht wert, es einzuschalten. Auf der anderen Seite kam er bei Ray Reconstruction zum Ergebnis, dass man das auf jeden Fall einschalten sollte, weil es optischen Mehrwert bietet und das Spiel damit deutlich hübscher aussieht als ohne. Und es damit dann zwangsläufig auch auf Nvidia-Grafikkarten überhaupt besser aussehen kann als auf anderen Grafikkarten. So. Und Digital Foundry wiederum kam genau zum gegenteiligen Schluss. RTX DI sollte man auf jeden Fall einschalten, weil es total krass geil ist. Optisch, auch wenn es bei der Performance so richtig reinballert. Und Ray Reconstruction sollte man aber ausschalten, weil es zu sehr viel Flimmern an Kanten und insbesondere an Case, also der Protagonistin, an ihren Haaren führt. Da habe ich also mal sehr viel rumexperimentiert. Ich glaube, es sind beide Features an, aber nur so auf. Also das RTX DI kann man nicht zu hoch machen, weil sonst eskaliert es wirklich mit dem Bedarf. Die Einstellungen sind irgendwo im Bereich Mittel bis Ultra, je nachdem. Habe ich ein bisschen rumexperimentiert, aber auch nicht fachmännisch, sondern einfach nur das angemacht, wo ich dachte, ja, das könnte passen. Und weil ich aber ja dann DLSS zur Verfügung habe mit der 4080, läuft es einfach auf DLSS Performance mit Frame Generation und ich habe eigentlich 80, 90 FPS in den meisten Fällen. Das heißt, es läuft eigentlich gut. Ich kann mich eigentlich. Also,
und was ist für dich jetzt das bessere technische Feature? Ray Reconstruction oder RTX DI?
Ich finde, man sieht bei beiden, es ist sehr situationsabhängig. Also es gibt Situationen, wo beide Features sehr stark glänzen können. Das müssen auch nicht die gleichen Situationen sein. Es gibt aber ebenso Situationen, wo beide Features wirklich zu Problemen führen. Also RTX DI hat aktuell in der Implementierung, wie wir sie hier haben, vor allem das Problem, dass es sehr inkonsistent ist, was den Leistungsbedarf angeht. Also es gibt immer wieder Stellen im Spiel, wo das dann halt nicht mit 40% reinballert, wenn man das auf hoch stellt, was die Leistung angeht, sondern mit 80 oder so. Also wo ich dann wirklich runtergehe auf 20, 30 FPS, wenn ich auf einem Quadratmeter stehe und der Quadratmeter daneben, der ist fein. Was natürlich nicht nachvollziehbar ist. Also da muss Ubisoft nochmal ran. Und Ray Reconstruction hat das wirklich halt das Problem mit ihren Haaren, die flimmern und bestimmten Kanten. Es fällt mir persönlich, außer mit den Haaren, fällt es mir nicht unbedingt auf. Aber das Ding ist, wenn ich es ausschalte, dann flimmern die Haare trotzdem. Halt nur nicht so schlimm. Und von daher würde ich schon sagen, man kann das beides mitnehmen, aber es ist beides nicht optisch perfekt.
Und hast du aber auch VRAM-Probleme? Weil das war so eine Erkenntnis, die Wolfgang noch hatte. Wenn du da All-In gehst, dann brauchst du halt mehr als 16 GB, also eine 4090.
In UHD, ja. Also in UHD, vor allem dadurch, dass man halt, also Raytracing ist ja sowieso
gesetzt. Aber Zielauflösung UHD, ne? Also ist ja nicht nativ.
Genau, ja, also selbst mit DLSS Performance, klar, also ich meine, Frame Generation belegt natürlich dann wieder was, aber es reicht so eine Stunde lang oder zwei. Und danach schafft es das Spiel, es nicht mehr den V-Raum rechtzeitig zu leeren oder da irgendwelche Sachen halt Garbage zu collecten, sondern er läuft dann über. Und das äußert sich zuerst darin, dass bestimmte Texturen im Spiel extrem matschig werden. Das heißt, man hat hochauflösende Texturen, wie man das halt gewohnt ist, aber immer die gleichen Sachen tatsächlich auch. Also ihre Jacke, zumindest die Jacke, die ich trage, die ist immer so mit das Erste, die extrem matschig wird. Und dann, wenn ich dann direkt vor mir quasi vor Augen habe, die Jacke, wie sie nur noch eine riesige weiße Fläche ist, Ohne ja. irgendwelche Textur, dann weiß ich, okay, ich sollte das Spiel wohl kurz einmal neu starten. Und das passiert so ungefähr alle 2-3 Stunden. Wenn ich das nicht tue, dann werden halt immer mehr Sachen, ne, von diesem Look überzogen. Irgendwann ist es dann so weit, dass mich die Grafik eher an das erste Life is Strange erinnert, das ja irgendwie damals bewusst, von wann ist denn das, 2016, 15? Weiß ich gar nicht. Aber das hatte Boah. Auf jeden Fall bewusst so niedrige, das sah ja so ein bisschen nach Knete aus. Und das sieht Star Wars ungefähr genauso aus. Und wenn ich dann noch weiterspiele, also wirklich das Spiel über mehrere Stunden lang offen habe, ohne es neu zu starten, dann sinken die FPS irgendwann auf 20 oder sowas. Also man muss alle, also ich zumindest muss alle 2 Stunden hingehen, das Spiel neu starten. Ist natürlich lächerlich. Kann man sich jetzt
musst ewig drüber aufregen. Musst du dafür aufstehen, weil das wäre dann auch ganz gesund. Musst du dafür aufstehen, das wäre ja dann auch deiner Gesundheit zuträglich, wenn du alle 2 Stunden mal das Spiel neu startest.
Ja, also,
aber nein, natürlich muss man es dafür nicht aufstehen.
Ja, also ich meine, aber ich stehe ja sowieso mal eben irgendwas auf. Also also deswegen, man kann sich das darüber halt ewig auslassen und ja, natürlich ist es lächerlich, dass das so ist. Ne? Also das kann man technisch definitiv besser machen, wobei wir ja auch von dieser Snowdrop Engine wissen aus Avatar Frontiers of Pandora, da war das ja auch so. Aber ich denke schon, dass das irgendwie besser gehen muss, weil wenn das halt wirklich nur auf 20 GB Grafikkarten läuft, dann ja, Gratulation, es gibt halt genau 3 Modelle auf dem Markt, wo das Spiel dann in UHD darstellbar ist, das ist ja lächerlich, aber es könnte schlimmer sein. Also es läuft ja, wie gesagt, ein paar Stunden und dann gehe ich halt, wenn ich auf Toilette gehe, mir was zu snacken hole oder was zu trinken, dann startet man das Ding halt neu, es dauert 1 Minute und dann läuft es wieder. Also,
ja, aber ich nehme mit, dass du wirklich schon ordentlich gezockt hast. Ich nehme mit, dass du das wirklich schon ordentlich
gezockt hast. Ja, ich habe am Wochenende, der Sonntag, der ist quasi dafür draufgegangen. Und da bin ich halt selber sogar überrascht, weil ich hatte ja damit gerechnet, dass ich das jetzt so ein paar Stunden anspiele und dass ich dann halt wieder raus bin. Ich habe es mir ja auch nicht gekauft, sondern es gibt ja von Ubisoft dieses Ultra Super Duper Premium Pro Plus Connect Abonnement-Dingens.
Ja.
Was auch genauso heißt und 18 €, glaube ich, im Monat kostet. Und
ja, 17,99 €, genau.
Und das habe ich halt gebucht für einen Monat in der Erkenntnis, die am wahrscheinlichsten ist, dass ich nach einem Monat keinen Bock mehr habe, das Spiel zu spielen, denn es ist immer noch ein Ubisoft Open World Spiel, also es müsste halt schon irgendwas Besonderes passieren, wenn ich das nach einem Monat noch spielen will. Und selbst wenn, hat es in einem Monat ja garantiert schon wieder 18 € verloren an Kaufpreis, beziehungsweise wenn ich es irgendwann nochmal später spiele, also meine Güte, ne? Also wenn ich das Spiel jetzt zum Vollpreis kaufe, im Vergleich zu, ich kaufe es in einem Jahr zum Vollpreis, ne, dann würde jeder sagen, du hast ein Jahr gewartet und deswegen kriegst du es günstiger. So ist es jetzt hier halt auch. Also ich krieg's jetzt halt günstiger und muss nicht warten. Und falls ich es mir in einem Jahr dann doch kaufe, weil ich sage, ich will jetzt doch nochmal spielen, ich will das Spiel wirklich besitzen, dann habe ich auch nicht mehr bezahlt, wie wenn ich es zum Release zum Vollpreis gekauft habe. Also das geht für mich dann insofern, gerade um das anzutesten, ist das eigentlich eine nette Sache. Ich glaube, ich hatte das ja letzte Woche auch schon erwähnt. Aber ja, das hat ja auch den Vorteil, dass man dann irgendwie so das Premium Super Duper Edition bekommt, die 120 € kostet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die macht. Ich glaube, ich habe irgendeine Jacke oder sowas. Das
ist absurd. Ja, es gibt 2 Super-Duper, aber 1 Super-Duper-Duper-Version.
Ja, aber das sind ja auch wieder alles nur Nebenschauplätze. Ich denke, dass die eigentliche Botschaft ist, bei der Technik zum einen, ja, es kann saufen wie Sau, was die Leistung angeht. Und es hat optische Mängel. Aber was man teilweise liest, von wegen, das ist komplett unoptimierter Scheißdreck, in Anführungszeichen, musste ich lesen. Und sieht aus wie Uncharted 3 auf der PlayStation 3. Das ist natürlich auch wieder kompletter Schwachsinn. Also ich verstehe dann auch wieder nicht, es ist natürlich immer einfach, sich dann kollektiv auf einen Prügelknaben zu einigen, auf den man dann draufhauen kann, weil man ja weiß, dass jeder mit einstimmen wird und man nichts Falsches sagen kann. Und es ist natürlich auch immer lustig, aber eine differenzierte Betrachtung ist es natürlich nicht. Ja? Also auf der einen Seite zu sagen, dass das Spiel nicht so aussieht wie Hellblade 2 oder Alan Wake 2 und aber trotzdem die Leistungsanforderungen hat, ja, fair. Aber zu sagen, es läuft katastrophal scheiße und es ist unspielbar, was es nicht ist. Ich spiele es super flüssig.
Und
zumindest 2 Stunden lang oder 3 oder 4. Und zu sagen, es sieht aus wie Uncharted 3, also es stimmt halt auch nicht. Es sieht schon sehr gut aus. Es hat seine optischen Probleme. Wie gesagt, es flimmert sehr viel. Das ist das eine Problem. Zum anderen hat Ubisoft da so einen Unschärfefilter, so einen Filmfilter drüber gelegt. Also es soll einfach optisch an die ursprünglichen drei Star Wars-Filme erinnern. Das hat auf der einen Seite den Nachteil, dass es halt alles ein bisschen unscharf und flimmernd und seltsam wird, wovon ich kein Fan bin, wovon auch, darf ich das jetzt sagen, auf der Gamescom, als wir das bei Nvidia gesehen haben, meinte der Nvidia-Typ auch, er sei davon kein Fan. Aber das ist halt Ubisofts Designentscheidung.
Ja.
Hat aber den Vorteil, dass DLSS Performance genauso gut aussieht wie Quality oder Balance, weil es halt eh alles ein bisschen unscharf ist.
Ja, das nutzt ja auch Wolfgang jetzt wirklich in der Regel nicht in seinen Benchmarks. Also er nutzt ja immer häufiger DLSS Quality, weil es halt besser aussieht, als nativ in der Zielauflösung zu rendern, weil es weniger flimmert und teilweise auch Details besser zu sehen sind.
Na, also nativ ist ja schon immer wieder das,
Aber
das ist ja schon quasi inzwischen ein Kampfbegriff im Kulturkampf geworden oder sowas.
ja, lass es schnell übergehen zu, was ich dann sagen wollte. Aber in dem Fall hat er ja auch Performance genutzt, weil er gesagt hat, das ist okay. Ja, man kann die Leistung mitnehmen und das sieht nicht schlechter aus.
Ja, also wenn ich jetzt Quality oder DLLA gegen Performance setze, im direkt
Ja.
bildenden Vergleich, dann würde ich einen Unterschied sehen, bestimmt. Aber ich habe es jetzt auf Performance gespielt die ganze Zeit und ich denke mir nie, oh, da ist es jetzt aber unscharf oder sonst irgendwas. Das Flimmern stört, aber nicht die
Ja, weißt
Schärfe.
du, vielleicht das Flimmern, wahrscheinlich müsste ich jetzt einfach mal spielen und es wäre für mich das schönste Spiel, was ich je
Es
gespielt
sieht
habe,
super,
auch
das ist das ja auch wieder das Ding. Also es sieht halt
weil,
super gut aus.
Fabian, mein aktueller Benchmark, den ich dagegen stelle, sind so Sachen wie Horizon Forbidden West in 27p mit, na, ohne DLSS, glaube ich, in dem
Wo hast
Fall,
du denn
also
das
ohne
gemacht? Hilfe.
Kantenblatt. Naja, für die
Ach so.
CPU-Benchmarks. Ja, also,
Ja.
ja,
Ja,
genau.
also, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Irgendwas,
Du
irgendwas.
spielst und spielst und spielst und ja, das ist halt nicht, es läuft schon, es sieht nicht so scheiße aus, wie manche meinen
Also es ist,
und
also nee, es ist schon eine gute Grafik. Es ist halt, wie gesagt, kein Meilenstein und dann kommt halt wieder hinzu, dass die Leistung halt auch. Aber man kriegt das hin. Also man kann das durchaus so spielen, dass man auf der einen Seite flüssige Bildraten hat, gut, in der 4080, aber ich bin dann auch in UHD unterwegs. Also auch wenn die meisten sind dann ja in WQHD und ich würde sagen, da kriegt man es auch in der Mittelklasse-Grafik gerade so hin, dass es gut aussieht und flüssig läuft. Und man sich nicht permanent denkt, oh, es sieht aus wie auf der PlayStation 3, weil das ist halt. Vielleicht haben die Leute, die das behaupten, ja auch einfach das VRAM-Problem erlebt und die Texturen wurden komplett matschig, ich weiß es nicht. Das auf der einen
du
Seite zur
spielst auch.
Grafik und dann das Gameplay. Da habe ich ja schon am Anfang gemeint, es sah im Vorfeld schon überraschend wenig Ubisoft-y aus und das ist es tatsächlich auch. Also man merkt schon, also wenn er jetzt nicht Ubisoft dran gestanden hätte, hätte man schon auf den Verdacht kommen können, na, da ist schon irgendwo ein Stück weit eine Ubisoft-Formel drin, aber überhaupt nicht in your face. Also es ist, was das angeht, sehr zurückhaltend. Es ist überraschend. Spielt es sich sehr nach Adventure im Sinne von nach so einem Adventure-Action-Shooter. Also man hat sehr viel
Ja.
Schleichen, Ballern, bisschen rumlaufen, Rätseln, Klettern, dies, das. Man hat aber keine Aussichtstürme, die man einnehmen muss oder irgendwelche Zonen, die man freischalten muss. Es ist nicht so, dass die ganze Karte voll ist mit Fragezeichen und was auch immer. Es ist bei diesen ganzen
Ja.
Quest-Thematiken sehr viel dynamischer, als das von Ubisoft-Spielen vielleicht gewohnt ist. Und ich meine, ich will da jetzt nicht allzu sehr in die Breite gehen, aber es unterhält, es macht Spaß. Also es ist kein 90er-Spiel, es ist vielleicht auch kein 80er-Spiel, aber wenn man sich für so ein Sci-Fi-Setting interessiert und vielleicht auch gerade was mit Star Wars anfangen kann, dann bin ich da
Ja.
durchaus jetzt angetan, das auch noch weiter zu spielen.
Und das aus deinem Mund,
Ja,
Fabian. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude in dem Universum und ich will es mir auf jeden Fall auch noch angucken. Habe jetzt aber wirklich die letzten Tage jede freie Minute bis teils wirklich spät nächtens in diesen blöden Patch-Mist gesteckt. Weil es ja leider auch immer nicht das einzige Thema, was einem sonst so begleitet. Und nicht alles, was man so Tag ein, Tag aus machen muss, führt ja überhaupt auch zu irgendwas, was die Leser sehen. Mhm. Ja. Deswegen, und weil ich auch gleich weiter muss, weg muss, nämlich zu IFA und mich da ein bisschen umtun. Und auch da wird nicht jeder Termin in einem Inhalt münden. Lass uns mal noch zur Sonntagsfrage kommen. 25 Jahre GeForce. Wir erinnern uns, Computerbase ist im April 25 Jahre alt geworden. GeForce wird's heute. Oder Freitag war es, glaube ich, soweit. Ne? Also wir sind älter als das GeForce-Branding. Aber nicht älter als Nvidia-Grafikkarten, weil es gab ja schon Nvidia Riva TNT zum Beispiel. Bei dir ging es jetzt aber nur um GeForce. Und ich weiß, ich habe dich da im Regen stehen lassen. Ich hatte mit dir darüber geschrieben und dann hast du mir noch, da war ich quasi schon im Rechner ausmachen, geschrieben, du kannst mir Fragen schicken, die dir einfallen. Und dann ging Sonntag die Sonntagsfrage online und ich dachte nur, was bin ich für ein schlimmer Mensch? Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. ja, hatte aber auch Samstag 6 Stunden CPU-Benchmarks gemacht. Also das vielleicht als kleine zur Ehrenrettung, Fabian.
Aber das bin ich ja gewohnt, dass Leute aus der Redaktion oder von außerhalb der Redaktion an mich herantreten mit: Hey, wie wäre es mit einer Sonntagsfrage zu dem Thema? Ich antworte ja gerne. Hast du konkrete Vorschläge zu Fragestellungen und Antwortoptionen? Dann kommt gar nichts.
Du musst antworten, ja, gerne, Fragen her. So. Lass uns mal durchfliegen hier durch die Fragen. Ich fand sie diesmal wirklich interessant. Die erste habe ich mit Nein beantwortet.
Ja, gut.
Du wahrscheinlich auch.
Ja, ich war da, glaube ich, eins oder so. Folgt. Zwei? Ich glaube, ich war da zwei, ja.
Hast du eine GeForce 256, nämlich die allererste Grafikkarte von Nvidia unter der Marke GeForce? Und 81% hatten die nicht, aber immerhin 17,5 hatten sie.
Und 1,7 zusätzlich haben sie auch immer noch.
Ja, also, ja, insofern hatten sie ja fast 20% und 2% haben sie immer noch. Aber der größte Balken ist dann doch derjenigen, die gesagt haben, nein. Und ich meine, man musste ja auch damals, egal wie gut die war, und das war ja schon ein ordentlicher Auftakt, war es natürlich irgendwie ein neuer Player. Na, Riva TNT war auch schon ziemlich erfolgreich, ne? Aber ja, man musste ja möglicherweise das Lager wechseln. Man war ja noch nicht so all in Nvidia damals, wie man es, ja, wie es viele heutzutage halt immer sind. Fabian, nächste Frage.
Hast du schon mal eine GeForce-Grafikkarte besessen? Ja, seitdem habe ich nur noch GeForce-Grafikkarten besessen, so wie jetzt gerade auch, also seit der GeForce 256, das sagen tatsächlich 18%. Jetzt gerade habe ich eine GeForce-Grafikkarte, das sagen 43%, also das war
wieder... Wobei, Fabian, es ging ja nicht um die erste, das können ja auch die sagen, die mit einer 4080 angefangen haben und dann nur noch auf die 4090 geupgradet haben.
Ja. Ach so, hat man das jetzt so verstanden? Ja, das ist dann auch wieder das
ja,
Ding. So.
Ja. Also, ja, aber es steht ja da, hast du schon einmal eine GeForce-Grafikkarte
besessen? Ja, ja, genau. Seitdem, ja, seitdem habe ich nur noch GeForce-Grafikkarte. Ja, das kann man auch so verstehen. Es war ursprünglich, das hätte ich spezifizieren müssen, es war darauf bezogen, ob man seit der GeForce 256 nur GeForce-Grafikkarten besessen hat.
Zum Glück haben es, glaube ich, die meisten anders interpretiert.
Meinst du?
Das hätte da ja, ja. Ich gehe davon aus. Weiter im Text.
43% haben aktuell eine GeForce-Grafikkarte. Hatten wir da nicht mal mehr? Ja, doch, aber nee, siehst du, das sind nämlich die mit da oben da zusammen. Ja, genau, so, sorry, jetzt war ich auch aus dem Konzept. Also gut, 60% haben eine GeForce bei uns.
Sollen wir den Podcast beenden, Fabian? Sollen wir an dieser Stelle...
Du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht, okay?
Ja, ich bin immer schuld. Und am Ende liegt es nur daran, dass ich dir die Fragen nicht zugeliefert habe. Aber weißt du was?
Du bist sogar doppelt schuld.
Es mir wirklich aus. Ja.
Eine so. GeForce im PC haben aktuell 35% und noch nie eine GeForce hatten 3,3%.
Ja, ich glaube, die Frage stellen wir sonst nicht. Und das ist ja auch meine Erkenntnis. Es hatte fast jeder schon mal eine GeForce. Hm. Ja, die nächste Frage fand ich auch spannend. Wann denn eingestiegen wurde?
Ja, das geht halt wieder, das kann vielleicht auch wieder die Frage drüber legen, von wegen, wann hast du dich bei uns im Forum registriert? Das sind wahrscheinlich genau die gleichen Balken wieder. Ja. Man sieht halt einfach, dass wir sehr viele Veteranen Alte Hasen.
Ja, aber man sieht auch die Inkonsistenz in deinen Fragen neben Antwortverhalten. Wobei die es haben ja oben gesagt, 17,5% hatten die GeForce 256 und 1,7% haben sie immer noch. Also ungefähr 19% haben sie. Mhm. Und jetzt sagen nur noch 17%, sie sind damit eingestiegen.
Ja, ich glaube,
dass... Wobei, du hast ja... weiß
nicht, das, nee, aber das gab es teilweise auch dann als Kommentar, wo Leute geschrieben haben, dass ihre erste GeForce die Riva TNT war oder sowas.
Ja, genau, das wollte ich mich gerade sagen, aber es war ja keine GeForce. Ja. Aber so synonym werden Nvidia-Grafikkarten mit GeForce gestellt, ne? Deswegen das Branding. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann nochmal loswerden.
Ja, GTX sind sie losgeworden, aber mal schauen. Mhm. Oh, ich sehe aber auch gerade, so, ich habe hier teilweise GeForce ohne großes F geschrieben.
Ja, ja, das ist mir auch gerade
angefallen. Da hat doch nicht die PR-Abteilung angerufen und eine Cease-and-Desist-Letter reingeschickt, weil ich hier die heilige Marke GeForce verhunzt habe mit einem kleinen F.
Ja, wie neulich ein der Cinebench-Vertreiber, der uns dazu bestimmt aufgefordert hat, dass wir es nicht mehr lokal anbieten.
Wir vor allem keine alten Versionen mehr anbieten dürfen. Ja.
So, aber die meisten sind eingestiegen mit der GeForce 2-Serie, nämlich 27%, gefolgt von der GeForce 4-Serie mit 13,2%. Und dann, ja, was nochmal krass raussticht, sind mit 4% die GeForce 10, also 1000 Pascal. Und ich habe mein Häkchen gemacht bei GeForce 2. Ich hatte nämlich die GeForce 2 MX als passiv gekühlte Variante von Elsa. Ich war da ja auf so einem absoluten Passiv-Trip. Ich glaube, alles in meinem PC bis zur letzten Schraube, das war ein Pentium 4 2000, hatte damals Betriebstemperatur von 90 Grad. Also da habe ich dann halt, es gab nämlich nur den Netzteillüfter, damals Tagan, ganz leise, ganz wenig Airflow, wunderbar, es gab quasi keine Entlüftung und da habe ich noch einen GeForce 2 MX reingeballert mit einem Passivkühler. Man hat den Rechner nicht gehört und das war damals nicht gang und gäbe, ja, und das hat gehalten.
Ja, und warum gibt es jetzt die 4090 nicht passiv gekühlt? Ich verstehe es nicht. Würde ich kaufen.
Ich weiß gar nicht, was die GeForce 2 MX, die war ja so kastriert, das war ja auch, da gab es ja GeForce 2 Ultra, das war ja absurde Leistungsniveaus, die man da erreichen konnte und die GeForce 2 MX, der war ja, weiß ich nicht, hat die ein Zehntel so viel geleistet, aber ich habe ja nur Counter-Strike gespielt, da hat es mir gereicht, aber ich brauchte auch nie 500 FPS, dafür war ich dann doch nicht Pro-Game genug, ich glaube, ich hatte so 70, 80 und fand es geil. So, die nächste Frage, Fabian, bist du von GeForce-Grafikkarten besessen?
Ja, das war, also diese Generationsfrage, die ist ja auf Dennis Mist gewachsen. Die hat er noch quasi mir dann zugeschickt, von wegen, hier, mach das mal noch rein. So ursprünglich wollten, war die Idee halt, frag mal, welche die erste GeForce war, aber ich kann ja unmöglich alle GeForce-Grafikkarten in eine Umfrage packen. Also haben wir es auf die Serie beschränkt. Serie, und eigentlich stand diese, bist du von GeForce-Grafikkarten besessen Frage unter der, hast du schon mal eine GeForce-Grafikkarte besessen Frage?
okay.
Dieser kleine Witz ist verloren gegangen, weil da noch eine andere Umfrage jetzt dazwischen ist. Aber, nee, im Großen und Ganzen ist das Forum nicht von GeForce-Grafikkarten besessen, sagt es zumindest.
Aber manchmal kriegt man das ja auch nicht so richtig mit, oder? Die eigene Besessenheit. ja. Also ja, ich habe auch gesagt, nein, mir ist es recht egal, von welchem Hersteller meine Grafikkarte kommt. Habe mich dabei aber auch ertappt zu fragen, ob es nicht dann... Ist halt auch wieder eine Besessensdefinitionsfrage.
Ja, klar.
Also besessen ist impliziert natürlich, dass man eigentlich ohne irgendeinen rationalen Beweggrund immer wieder dazu greift. Ja, und nein, selbst wenn man überlegt, ach, brauche ich jetzt vielleicht RTX Broadcast oder Nvidia Broadcast, so eine Kleinigkeit, ne? Oder dies oder jenes, dann ist man ja eigentlich schon nicht mehr besessen. Deswegen habe ich auch angekreuzt, dass
ich nicht. Jetzt muss ich tatsächlich, ich hatte das da drüber genommen mit, naja, GeForce-Grafikkarten sind meine erste Wahl. Es ist kein Naturgesetz, der Preis spielt auch eine Rolle. Das haben auch 30% gewählt. Du warst mit deiner Antwort bei der Mehrheit mit 46%. Habe ich so gewählt, weil ich an DLSS gedacht habe und mir schon gesagt habe, das will ich eigentlich schon mitnehmen, wenn es preislich machbar ist, vernünftig. Jetzt muss ich aber, wo du gerade die ganzen anderen Features noch angesprochen hast, ich muss ja ganz oben eigentlich anklicken mit, ja, eine Radeon in einer A kommt für mich aktuell nicht in Frage, weil ich ja mit CUDA arbeite. Tja. Und das beißt sich dann doch ein Stück weit mit Radio und
Arc. Das beißt sich dann. Das ist aber auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Welche GeForce-Generation ist für dich besonders revolutionär? Und da hat gewonnen doch sehr deutlich mit 45%. Und ich habe sie auch angeklickt, die GeForce 8800, als die Unified Shader kam oder das Unified Shader Model CUDA und Physics. Okay, Physics war vielleicht für die wenigsten jetzt das schlagende Argument. Für dich bis heute massiv relevant im professionellen Umfeld. CUDA. Und ja, Unified Shader Model, also die Shader, die sind ja heute nicht mehr wegzudenken. Dass nicht alles Fixed Function Pipelines sind, die nur das machen können, was sie machen können, sondern die halt verschiedenste Shader ausführen können und man deswegen auch die verschiedensten Rechenaufgaben da oben drauf kippen kann.
Und das kam aber ja tatsächlich schon mit den programmierbaren Shadern.
Ja,
also mit der GeForce 3.
Das stimmt.
Also man hat da schon die Rendering-Pipeline so ein bisschen aufgeweicht. Also diese Grafik-Pipeline, die war ja ursprünglich wirklich eine Hardware-implementierte Pipeline, du hast es schon angesprochen. Dann hat man das aufgeweicht und erlaubt, ja, hier, du kannst von der Stufe der Pipeline kannst du nochmal über die programmierbaren Shader gehen und dann auch nochmal eine Stufe zurückgehen und das nochmal irgendwo anders vorher inserten. Also es wurde schon dynamischer, es wurde schon aufgeweichter und dann hat man halt ein paar Generationen später erkannt, wir können eigentlich auch alle Fixed-Function-Shaders weglassen und machen das nur noch programmierbar. Das war also quasi eine Entwicklung, die in zwei großen Schritten kam.
Ja.
Davor halt die GeForce 256 Transformer und Lighting, da bin ich ja im Text ausführlich drauf eingegangen, was das eigentlich bedeutet.
Das habe ich mir auch wirklich nochmal durchgelesen, um es nochmal zu verstehen. Vielen Dank dafür.
Ich habe mich auch reichlich an unseren Wikipedia-Verlinkungen bedient, weil es ist tatsächlich ja nicht unbedingt trivial, was da passiert. Aber das sind grundlegende Funktionen und das Lustige ist ja, dass diese beiden, also sowohl Transform und Lighting, das Besondere war ja, dass das erstmals da halt eben in Hardware implementiert wurde, in dieser Pipeline, dass das beides ja nicht mehr der Fall ist inzwischen, es nicht mehr in Hardware implementiert ist, also in einer festen Pipeline.
Ja.
Und dass das Lighting, also das, was damals ja mit Lighting gemacht wurde, dass das ja von Nvidia selbst wieder komplett über den Haufen geworfen wurde, als sie dann halt eben das Echtzeit-Raytracing auf die Grafikkarten gebracht haben. Das heißt, diese beiden großen Innovationen der GeForce 256, die sind inzwischen schon wieder überholt, wenn man so möchte. Mhm.
Ja, die RTX, die es dann wirklich komplett über den Haufen geworfen hat, das ist ja hier im Ranking der besonders revolutionären Serien hinter der GeForce 8800-Serie auf Platz 2 gelandet mit 26%. Das fand ich, also ja, es ist ein Riesenschritt gewesen, gerade wenn man in Richtung DLSS denkt, aber auch Raytracing, klar.
Und die Mesh-Shaders und Variable Rate Shading. Aber das ist tatsächlich auch das, was ich gewählt habe, einfach nur mit dem Beweggrund, dass ich gesagt habe, ja, Unified Shader Model und CUDA, super geil, aber das war ja quasi, da wurde ja schon vorgegriffen mit den programmierbaren Shadern. Also das war quasi eine Revolution auf zwei Stufen, während es bei GeForce RTX 20 halt einfach wirklich ganz viel auf einmal gab. Man kann natürlich rückblickend auch sagen, es war zu früh, das alles auf einmal rauszukippen, weil es in der ersten Generation nicht so super funktioniert hat. Aber dass jetzt rückblickend dann 26% der User sagen, das war eine der die größte Revolution der Grafik der GeForce-Geschichte, das hätte damals 2018 nach der Vorstellung wahrscheinlich noch keiner gesagt, dass das mal rückblickend so betrachtet
werden wird. Außer Jensen, der hat es nämlich schon zur Vorstellung gesagt. Außer Jensen, gesagt.
Ja. Ja, gut. Sehe ich gerade wieder. Und bei RTX 20, der GeForce RTX 30, der 12 VHPWR-Stecker mit 450 Watt und Feuer im Mund.
Ja. Da wollte dann wirklich keiner für abstimmen.
1,3%.
Dann hast du noch drei Fragen zur Marktsituation gestellt, die sich aus 25 Jahren GeForce jetzt ja dem GeForce-Kunden und dem Nicht-GeForce-Kunden so darbietet. Erstens, denkst du, dass Nvidias GPU-Preise der Branche schaden? Klare Antwort, 74% sagen ja und 25% sagen na ja. Also sie sind sehr hoch, aber ja, es ist ja nicht völlig ungerechtfertigt und man hat ja auch Alternativen. Also erstens, ja, können sie schon machen und man muss es ja nicht kaufen. Und nur 1,4% haben gesagt, absolut angemessen.
Soll ich da das Clowns-Emoji okay. dahinter setzen?
Rhetorische Frage, würde ich sagen.
Ja, ich würde, also ich meine, das ist ja eine Frage, die hatten wir in unseren Community-Rückblicken auch immer schon mal wieder. Also zumindest hattest du sie mal eingeführt, war das vorletztes Jahr? Ich glaube, das war das mit Mining oder war das mit Corona, dem Boom? Oder war das mit Ampere? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das erst mit Ada? Irgendwann kam diese Frage mal. Man sieht schon, es gibt genug Aufhänger, diese Frage zu stellen. Und am Anfang habe ich auch gemeint, ja, das wird jetzt schon ein Problem. Inzwischen würde ich sagen, nö. Also offensichtlich nicht. Man sieht ja, wie die Dinger weggehen, wie warme Semmel. Also, wenn man sich anschaut, wie viele bei uns im Forum eine 4090 haben, wenn man sich anschaut, dass auch auf Steam die 4090 zum Beispiel vor der 4080 liegt, wenn man sich anschaut, dass gerade die Enthusiasten das super annehmen und sich darüber beschweren, ist aber in der Midrange, also dann wird sich halt nach 10 Jahren oder was auch immer, wird dann von der 1070 auf die 4070 geupgradet, die inflationsbereinigt sogar günstiger ist, da beschwert sich dann niemand darüber, dass es zu teuer geworden ist. Ja. Also ich glaube da wirklich nicht mehr, dass es der Plattform schadet.
Bleibt so mit der Dominanz und dass Nvidia diese Preise verlangen kann oder auch diese Produkte Endkunden in die Hand geben kann mit den großen GPUs und weil sie dafür die Preise so verlangen können. Da haben 32% gesagt, ja, Nvidia wird die Technologieführerschaft im Bereich Gaming-GPUs in den nächsten 10 Jahren weiterhalten und neue Innovationen bringen können. 10 Jahre ist eine lange Zeit, aber ja, die Dominanz ist halt aktuell auch ziemlich dominant. Habe ich angeklickt. Was hast du da gewählt?
Ich sehe das kritisch, tatsächlich. Also ich glaube schon, dass da steht ja jetzt, die Wettbewerbsbehörden sollten aktiv werden, um Nvidias Handeln beispielsweise bei proprietären Technologien einzuschränken. Ob es jetzt das Beispiel sein muss oder was anderes, aber ich denke, die Wettbewerbsbehörden sollten da schon mal schauen, ob das noch haltbar ist. Und da muss man ja auch wieder anführen, ein Unternehmen kann alles korrekt, richtig, legal machen und trotzdem von Wettbewerbsbehörden zerschlagen werden, im schlimmsten Fall, wenn es dem Markt halt schadet. Also das Unternehmen muss gar nichts falsch gemacht haben und gar nicht böse sein, in Anführungszeichen, damit das passieren kann und gerechtfertigt ist im Sinne der Marktwirtschaft. Insofern glaube ich, dass bei Nvidia doch schon eine Situation entstanden ist, die man mal kritisch beäugen sollte von Seiten der Wettbewerbshüter.
Also 32% haben wie ich abgestimmt, ne, dass sie sagen, ja, die werden das aus eigenem Antrieb, sage ich mal, weil sie immer wieder Innovationen bringen, werden sie schon 10 Jahre die Dominanz halten. Die häufigste Antwort war mit 41%, ja, die werden dominant bleiben, aber nur weil die Konkurrenz wegbricht. Du hast es geschrieben, ne, die Flaggen streichen.
Entschuldigung.
Sehen wir jetzt ja aktuell auch wieder, dass
hörst du mich? Hallo?
Zufolge ja High-End. Ja, ich höre dich wunderbar.
Okay, nee, weil Fabian. Ich habe da... Haben wir jetzt gerade über verschiedene Fragen gesprochen?
Nee, eigentlich nicht, glaube ich.
Weil ich bin über diese, wie stehst du zu Nvidia als marktbeherrschender Stellung am Sprechen gewesen und dann fängst du plötzlich an mit der anderen. Waren wir dann kurz weg zwischendurch oder was?
Ach so, ja, dann haben wir dann wirklich, das haben wir dann auch noch nie erlebt. Nee, ich war schon längst dabei, was ich bei der nächsten Frage abgehakt habe. Aber das ist ja umso lustiger, wenn jetzt, mal gucken, wer es von euch beim Hören zugehört hat. Ich lasse das nämlich so drin. Sonst kann ich mir die IV heute streichen. Ich war schon bei, denkst du, dass Nvidia mit der Marke GeForce weiterhin dominant sein wird? Aber das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, Fabian.
Hast du die übersprungen, die andere Frage?
Nee, du warst, glaube ich, anscheinend gerade, ich weiß nicht, ob du geschlafen hast oder nochmal der Paketbote geklingelt hat oder der vielleicht immer...
Ja, nein, dann wird wahrscheinlich die Verbindung das kurz verschluckt haben, dass du schon weitergeredet hast.
Ja, dann ist es jetzt so gewesen. Auf jeden Fall ist ja das, was du gesagt hast, dann geht ja so ein bisschen Hand in Hand mit eben der häufigsten Antwort auf die Frage, ob Nvidia marktbeherrschend bleiben wird, weil die ist eben, ja, weil der Rest am Markt die Flaggen streichen wird oder die Segel. Und das würde dann ja nur dazu führen, dass sich die Situation noch verschärft und dann vielleicht wirklich mal jemand da drauf guckt.
Meinst du? Also das hast du gewählt jetzt, meinst du?
Nee, ich habe da den ersten Punkt gewählt, wie ich dir vor 10 Minuten erzählt habe, als du wahrscheinlich auf Toilette gewesen bist, Fabian.
Ja, ist gut. Aber, jetzt.
Ja, was hast du denn
da gewählt? Ist wirklich CB-Funk quasi wie live, ne? Also.
Ja. Also, was war meine Antwort war die erste.
Ja, habe ich auch gemacht. Also, dass die Mitbewerber die Flagge streichen, haben ja tatsächlich dann 40% und damit dann die Mehrheit gemacht, das erste nur 32. Glaube ich aber nicht dran, denn selbst wenn es so sein sollte, kann sich das, glaube ich, nicht über 10 Jahre halten, ohne dass Nvidia aus dieser Monopolstellung heraus das Ganze quasi verinteln würde. Also dann wäre das die Geschichte, die wir mit den Intel-Core-CPUs gehabt hätten. Wobei es wahrscheinlich gar nicht so schlimm wäre, weil Gaming halt immer noch so ein bisschen das Abfallprodukt der KI-Lösungen dann sein kann. Aber dann würden die Preise sich halt entsprechend entwickeln. Und dann irgendwann würde es zu einfach werden für einen potenziellen Mitbewerber da überhaupt den Preis in Standfuß zu finden, würde ich behaupten, hoffen.
Und ich habe jetzt auch mein Hirn entknotet, weil in der Tat hast du recht, ich hatte ja eine übersprungen. Und ich verschuldige und entschuldige mich bei allen Zuhörern für diese Konfusion, habe als kleinen Bonus, Fabian, für dich und für die Hörer aber noch folgende Info zum Ende der Episode. Bei uns ist gerade eine News online gegangen zum neuen Dell XPS 9350, was es ja schon mit Snapdragon X Elite gibt, was jetzt auch mit Luna Lake kommt. Und da fand ich ganz interessant, bin ich gerade schon mal drüber geflogen vorhin. Da gibt jetzt Dell an, dass dieses Notebook bei der Netflix-Streaming Full-HD-Wiedergabe 26 Stunden durchhält, während der Vorgänger mit Meteor Lake 18 Stunden durchgehalten hat. Das ist ja schon signifikant, ja, fast 50% mehr Laufzeit. Aber für das Snapdragon-Gerät gibt Dell schon seit Juni 28 Stunden an. Also Dell sieht jetzt im gleichen Chassis mit ich glaube, es ist wirklich das gleiche Display, es ist dieses Full HD Plus Display, 16:10, gleicher Akku, gleiches Display und so weiter und so fort. Qualcomm dann doch noch 2 Stündchen vorne. Das ist sicherlich ein knappes Rennen, aber da sehen wir auch schon wieder, ja, gucken wir uns das mal alle selber dann an und auch mit Kollegen im Netz, wie es denn dann wirklich so laufen würde. Luna Lake zu Strix Point zu, wie heißt, ich glaube, es gibt gar keinen Codenamen für den Elite, sondern nur für diese Orion-Kerne oder so.
Was jetzt neulich sehr lustig war, dass Intel bringt auch mal was mit Strix oder was?
Nee, mit Halo, ne? Ja, wobei diese Gerüchte, also wir haben es dann auch aufgegriffen. Ah, ja, wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Halo. Ja,
wir haben es sehr verballhornt mit Rock, Strix, Halo, Core, AI, Ryzen intern. Pro, irgendwas.
Ja, das habe ich wirklich auf CB nach Halo gesucht. aber das war übrigens auch der Grund, warum ich hier zwischendurch immer mal getippt habe vorhin, weil ich nochmal gucken wollte, wie das jetzt mit dem Snapdragon XPS 13 ausgesehen hat. Aber ich hätte gar nicht tippen müssen, weil es hat Nikolas alles übersichtlich gegenübergestellt. In der News.
Ja, und noch einmal Breaking News, während wir hier gerade schreiben, steht auf CB die News, Nvidias AI-Marktmacht, US-Justizministerium lässt Kartellverfahren eskalieren in den Startlöchern. Ah. Also.
Okay, na gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt die von mir verursachte Sonntagsfragen-Konfusion doch allemal wieder ausgeglichen. Und ich verabschiede mich jetzt auf die IFA. Dich verabschiede ich Insta-Haus
auch. Ich wünschte, ich habe auch noch genug zu tun heute, aber vor allem die News zum Podcast schreiben. Ne?
Ja, und uns alle verabschiede ich in nochmal echt hitzige Tage und wir sprechen uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Alles Gute. Tschüss.